Hallo, hier ist Andi. Ich sitze für Jetzt TV bei Marinier. Grüß dich, Marie.
Hi, Andi.
Erstmal danke, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast. Für Jetzt TV. Du bist bekannt für deine energetische Arbeit. Und du bist offen, anderen von dem Gefühl des Mangels in das Gefühl der Fülle zu führen. So wie ich das jetzt interpretiert habe von der Website her. Siehst du dich eher als spirituelle Lehrerin oder als Heilerin?
In gewisser Weise als beides. Die Heilung geschieht, wenn wir die spirituelle Öffnung erfahren oder auch die Erlebnisse der Anbindung und letztendlich des erleuchteten inneren Raums. Heilung ist einfach Durchleuchtung und Erleuchtung gewisser Parts in uns. Das heißt, Anteile in uns, die verschlossen waren, die Angst erfüllt oder erfüllt mit anderen traumatischen Erlebnissen, sind nicht mehr in der unendlichen Anbindung und dadurch erfahren sie dieses Nicht-Genährt-Sein oder Durchleuchtet-Sein und wir empfinden es als blockierend. Die Energie kann nicht in diesen Bereich hineinströmen. Das heißt, ein Bereich unseres Körpers wird über- oder unterversorgt mit göttlicher oder ewiger Energie. Dadurch entstehen Krankheiten. Es entstehen energetische Staus im Körper. Wenn wir uns wieder in diese Ewigkeit hineinbringen, in diesen erleuchteten Zustand, lösen wir diese Staus aus und damit auch die Krankheiten. Wir sehen also, dass Erleuchtung und Gesundheit zusammengehören. In dieser Beschreibung von Erleuchtung, so wie ich sie verstehe, geht es um verschiedene Parts, die wir erleuchten können. Das heißt, wir können unseren hiesigen Seelenraum erleuchten, das wir als Erwachen erfahren, als Anbindung, als energiedurchflutetes Selbst, das wieder hier erscheint in diesem Raum. Wir erleuchten unseren Geist, was bedeutet, wir sind in Weisheit. Unser Geist ist durchflutet von einer Weisheit, von einem nicht mehr getrennten Bewusstsein, sondern wir haben Zugriff auf unendliches Wissen, was außerhalb, jenseits von unserer persönlichen Erfahrung vorhanden ist. Die dritte Ebene der Erleuchtung ist die Erleuchtung des Körpers. Das heißt, wenn wir diesen Part auch erleuchten, lösen sich Blockierungen und somit Krankheiten auf. Wir sehen also, wie diese Bereiche der Erleuchtung ineinandergreifen und somit Erleuchtung und Heilung, so wie ich es verstehe, eins sind.
Also unter Erleuchtung verstehst du dann, dass Blockierungen, die vorher da waren, sich der göttlichen Ewigkeit öffnen, in diese Richtung? Ist das richtig oder nicht?
Das kann man so ausdrücken, Andi. Ganz sicherlich. Es ist der Raum der Ewigkeit, der Stille, der Unendlichkeit, unser vollkommenes Zuhause, unser Eintauchen, in dem wir immer sind, mit oder ohne Körper. Und wenn wir uns dieser Ebene annähern, lösen wir uns von der Bedingtheit. Wir sind in unserer ultimativen Ewigkeit hier in diesem irdischen Raum. Und das ist das, was wir Erleuchtung nennen, göttliche Präsenz. Wir haben in uns die göttliche Präsenz ausgefüllt. Die ist nicht mehr verschlossen in einem Teil in uns, sondern wir werden durchstrahlt von ihr, ganz und gar.
Ist der Körper getrennt von dieser göttlichen Energie, wie du sagst, und muss da erst reinkommen, oder ist er da drin und ist nur in einem, wie in einem Traumzustand, oder Wie kann man das sich vorstellen?
Der Körper ist ein Vehikel, dass wir die göttliche Präsenz hier auf die Erde bringen können. Die Buddhisten nennen den Körper Fahrzeug. Ein Vehikel, das uns ermöglicht, in diesen, was wir als materiellen Raum erfahren, Göttlichkeit zu bringen und erscheinen zu lassen, dass wir die Materie mit Göttlichkeit durchdringen, sehe ich als unsere Aufgabe, den Himmel auf die Erde holen, die göttliche Präsenz hier walten zu lassen und die Materie zu durchdringen. Unser Körper als lebendiger Tempel, als Botschaft dieses oder als Hülle unserer Seele ist durchflutet von diesem Göttlichen, wenn wir es erwecken. Wenn wir eher verhaftet sind in der Abgrenzung, in der Verneinung dessen, in dem ängstlichen Raum, den wir auch oft als Ich oder als Ego beschreiben, dann kann die göttliche Präsenz nicht durchströmen. Wir empfinden dann den Körper als blockierend, aber das muss keineswegs der Fall sein. Er ist ein vollkommener Diener, dass wir diese göttliche Präsenz in diesen Raum bringen können.
Hat die göttliche Präsenz dann ein Gegenteil? Weil das klingt so, wenn wir die göttliche Präsenz erst in den Körper bringen müssen, dann ist sie ja nicht vorher im Körper drin. Das heißt, dass sie getrennt sein muss vom Körper. So klingt das jedenfalls.
Nein, wir erwecken sie. Sie ist immer da.
Ach so.
Wir haben die freie Entscheidung. Wo richten wir unsere Aufmerksamkeit hin? Auf das Ewige, was wir sind, oder das, was uns als Begrenztheit erscheint? Das ist unsere freie Wahl. Wir sind freie, unendliche Wesen und können auswählen, was wir als wichtig empfinden. Wenn wir es als wichtig empfinden, ganz und gar in der Materie zu funktionieren oder im Mind verhaftet zu sein, geschieht das. Wenn wir es als wichtig empfinden, Erleuchtung zu kreieren, unseren Körper, unseren Geist, unsere Seele zu erleuchten in dieser Spiegelung des hiesigen Raums, geschieht das. Unsere Aufmerksamkeit ist wie eine Straße dahin. Es ist nicht das Gegenteil, sondern es ist darin enthalten. Es gibt kein Gegenteil davon. Ja. Es ist sozusagen die Aufhebung jeglicher Empfindung von Dualität.
Und wie sieht es mit einer Kombination aus beiden? Gleichzeitig irdisch, aber auch ewig? Oder schließt sich das gegenseitig aus?
Das ist das, was wir hier verkörpern.
Ach so, ja. Okay. Es ist halt nur, dass es total blockiert ist, wenn es nur auf das Irdische begrenzt ist und sich nur mit dem Körper identifiziert, mit den kleinen, abgetrennten
Dingen. Wir sehen dann nur einen gewissen Ausschnitt und fühlen uns oft unbefriedigt oder sterblich oder ängstlich, weil wir uns nur in einer kleinen Dimension unseres Seins bewegen. Ja. Durch Erleuchtung öffnen wir den Raum und wir sind wieder multidimensional in der Empfindung zu uns selbst.
Ah, okay, ja. Also das ist wie, dass sich der weite Raum, dass der klar wird, während es vorher klein und begrenzt scheint.
Eine Dimension, die wir öffnen. Und wir fühlen uns ganz, wir erfahren, ich bin so viel mehr als das, was hier erscheint. Ich bin nicht dieser Körper, das ist nur ein Vehikel, das ich auf dieser Ebene erscheinen kann. Ich bin nicht dieser Mind, ich bin nicht diese Seele, ich bin alle Seelen. Unsere Erleuchtung führt uns immer weiter in höhere Ebenen von Einssein.
Ja, genau, die Begrenzungen heben sich auf. Ah, okay. Wie steht es denn mit Liebe? Wie definierst du diesen Begriff? Ich glaube, der wird oft damit gleichgesetzt und dann auch als Universalheilmittel bezeichnet. Ich glaube aber, das ist auch das Gleiche, was die Leute meinen, wenn sie sagen, alles ist Liebe. Wie würdest du das definieren? Oder was fällt dir dazu ein?
Ich denke, dass Liebe die größte Kraft im Universum ist, die Kraft, die uns alle verbindet, die diese Empfindung von auf sich zurückgeworfen sein aufhebt. Es ist das Gefühl von Einheit, von Gleichklang, von Gott in den anderen sehen. Das ist dieses Gefühl von Liebe. Das lässt uns erweitern, das lässt uns glücklich fühlen. Wenn wir uns in diese Schwingung der Liebe begeben, ist alles gut. Wir sind immer zu Hause, wir sind immer aufgehoben in dem, was gerade geschieht. Und es geht darum, diese Liebe mehr und mehr zu entdecken und zu verwirklichen, auch in Bereichen, die sie zunächst einmal sehr verborgen halten oder ganz und gar verborgen halten. Die Liebe ist das, was Gottes Schwingung ist oder was die Einheit ist und was uns das in allem fühlen lässt oder auch was wir als Erleuchtung empfinden. Es ist dieses Gefühl von Grenzenlosigkeit. Liebe ist ein expansives Gefühl, eine Ausdehnung. Wir dehnen uns aus über die Grenzen. Wenn wir jemanden lieben, fühlen wir, dass wir auch die Empfindung des anderen haben, die sie vollkommen nachvollziehen können. Das heißt, wir erweitern uns in die andere Person hinein. Ja. Je mehr wir lieben, umso weiter und größer werden wir.
Ja, das kann auch in der Freundschaftsliebe der Fall sein, nicht nur in der partnerschaftlichen. Genau. Dass man einfach sich in einem anderen sieht. Und das ist wahrscheinlich umso stärker, je mehr klar ist, dass die Essenz nicht ein Ding namens ein Körper ist, sondern darüber weit hinausgeht.
Wenn wir diese Liebe in all unsere Lebensbereiche hineinbringen, erschaffen wir diese göttliche Präsenz darin. Und wir dehnen uns weiter aus in die Lebensbereiche hinein. Wir laden andere Menschen ein, diese Liebe mit uns zu teilen. Alles im Universum möchte sich ausdehnen, möchte wachsen. Alles möchte wachsen. Jeder Baum, jedes Gras, jede Blume, alles möchte sich ausdehnen. Unsere Natur möchte sich ausdehnen. Und das geschieht über die Liebe. Unsere innere Weisheit ist, diesem Gesetz zu folgen. Liebe ist somit ein universaler Schlüssel zur Erleuchtung. Wie schon die Beatles verkündet haben, all you need is love. Universelle Weisheit.
Sprichst du von einer Liebe, die ein Gegenteil kennt oder die kein Gegenteil kennt?
Diese Liebe ist bedingungslos, auch wenn sie nicht beantwortet wird, ist sie vorhanden. Sie ist nicht gebunden an Reaktionen oder Nichtreaktionen. Sie ist frei davon.
Kannst du noch was darüber erzählen? Das ist gerade sehr tief, das ist schön. Nicht gebunden an Reaktionen und an Aktionen. Bedingungslos.
Ja, wir sehnen uns alle sehr nach dieser Liebe. Es ist das Gefühl, angenommen zu werden, so wie wir sind. In dieser Gesellschaft wird uns das sehr abtrainiert und es ist schmerzhaft. Wir haben eher die Erfahrung, wir müssen irgendwie sein, um geliebt zu werden.
Ja, jemand sein oder ein guter Liebhaber sein und so weiter. Das ist das endlos.
Wir müssen anders sein, um geliebt zu werden. Und das ist so schmerzhaft für uns, weil wir dem nie nachkommen können. Wir rennen vor der eigentlichen Liebe davon. Wir laufen weg vor dem, was in uns ruht und die wirkliche Liebe ist, indem wir ein Bild erfüllen wollen. Diese wirkliche Liebe ist in uns, ist ein ewiger Strom.
Ist das nicht das Paradoxe, dass man beim Erwarten oder wir nennen es mal so bei einer Erleuchtung, dass dann klar wird, dass diese Liebe bereits der Fall ist, die schmerzhaft bei anderen gesucht wurde oder so? Dass das noch nicht gesehen wurde? Geht das in die richtige Richtung, was ich da sage für dich?
Ja, ich glaube, dass wir in diesem wirklichen erwachten Zustand aufhören, im Außen zu suchen.
Ja.
Wir erfahren alles in uns und als unsere innere Weisheit. das äußere Reflektieren verliert an Bedeutung. Wir sehen es als ein Spiel, als ein Spiegel dieser inneren Weisheit, aber nicht mehr als etwas, was uns zutiefst beeinflusst. Wir sind unabhängig geworden davon.
Dann ist alles auf seine Art wahrscheinlich ein Ausdruck dieser bedingungslosen Liebe, auf eine Art, oder?
Ich denke, die Dinge, die uns schmerzhaft begegnen, möchten uns eigentlich darauf hinweisen, etwas in die Liebe zu bringen, was noch nicht Liebe ist, in uns. Und um diese Botschaft aufkommen zu lassen, entwickeln wir Bereiche, die uns darauf hinweisen, die uns zurückwerfen. Wenn wir diese wahrhaftig betrachten und durchschauen, sehen wir, aha, also das möchte in meinem Leben Liebe erfahren. Wir können immer nur damit beginnen, Gott in uns zu verwirklichen, Gott als Begriff von Liebe, von Ewigkeit, von Stille, von Klang, von Vollkommenheit. Und dieses Göttliche ist die Liebe. Wenn wir das verwirklichen, berühren wir alles in Liebe und die Liebe kann erscheinen. Wir werden nicht mehr zurückgeworfen, wir durchschauen dieses Spiel.
Okay. Hast du die Erfahrung gemacht, dass mehr Menschen angezogen werden, wenn es um Themen und Inhalte geht, als wenn es in Anführungsstrichen nur um Stille und Leere geht? Und wenn ja, kannst du beschreiben, warum dies so ist?
Wir sind hier in diesen westlichen Gefilden sehr mit unseren Gedanken beschäftigt. Ja. Und wir möchten alles über das Denken lösen. Aus diesem Grund fühlen die Menschen sich angezogen, wenn dieser Bereich in ihnen Nahrung findet. Wenn sie über das Denken etwas verstehen können, ist das ein Aha-Erlebnis. Aha, ah gut, jetzt kann ich das verstehen, jetzt kann ich das beiseite legen. Und dann wird der Raum frei für die Stille. Weil wir nicht mehr darüber nachdenken müssen. Wir haben etwas verstanden. Wir können es weglegen. Ein Schleier schiebt sich weg. Und die Stille kann sich offenbaren. Wir können uns hineingeben. Aber in der wahrhaftigen Lehre ist die Stille immer. Ob wir Worte verwenden, ob wir keine Worte verwenden, ist es hindurch. Ja. Es ist die Energie, die da hindurch geht. Ja. Die Worte sind nur ein Hilfsmittel, um uns still werden zu lassen, um uns zu helfen, zu sagen, gut, ich habe etwas verstanden, ich kann weitergehen, es ist in Ordnung.
Also der Zugang durch Themen, die den Geist befriedigen können, dann doch vielleicht einen leichteren Zugang für einen Westler zu der Stelle finden, die dahinter ist und auch die alles durchdringt. Ja, das ist so ein verflixtes Ding mit dem Verstand. Er möchte unbedingt seine Antworten haben und alles verstehen. Aber es muss nicht alles verstanden werden. Das ist nicht so leicht, denke ich mir mal, für den denkenden Verstand.
Es ist in Ordnung. Ich denke, unser Verstand ist ein wundervolles Instrument. Unser Verstand möchte uns dienen, zum Beispiel diese Kamera zu bedienen, zu helfen, zu wachsen, Auto zu fahren, in dieser Welt zurechtzukommen.
Ja. Geschichten zu lesen oder zu verstehen oder zu erzählen.
So. Ja, unser Verstand ist ein wunderbares Instrument. Es geht nur nicht um diese Ebene, dass wir uns vom Verstand beherrschen lassen sollen, ja, sondern ihn als Diener in seiner Rolle anerkennen und ihn erleuchten, ihm Kraft der Erleuchtung geben und den Verstand in die Weisheit hochheben, ihn weise werden lassen. Dann ist der Verstand ein erleuchtetes, geistiges Instrument, was uns weiterführt, was uns nicht mehr begrenzt, sondern uns mit einem Wissen versorgt, was jenseits dieser Ebene ist.
Kann man sagen, dass traumatische Erfahrungen in gewisser Weise eine Hilfe auf dem spirituellen Weg sind? weil der Mensch durch sie gezwungen wird, sich mit sich selbst und was er im Kern ist, auseinanderzusetzen?
Es ist wichtig, wenn wir uns in kritischen Situationen unseres Lebens befinden, den Fokus auf die Vollkommenheit gerichtet zu halten und uns nicht zu verfangen in diesen kritischen Momenten, dann kann es eine sehr kostbare Erfahrung sein. Wenn wir in diesen Turbulenzen unseres Lebens, wenn uns die Wellen über den Kopf schlagen, diese Momente größer werden lassen als das eigentliche, ewige, strahlende und nur noch die Verwirrung sehen oder die Wiederholung in unserem Verstand wahrnehmen, kann der Weg daraus sehr schwierig sein. Es liegt also bei uns, genau den Fokus zu finden, aus diesen Erfahrungen Wahrhaftigkeit werden zu lassen, den Raum zu öffnen, das Mysterium zu erkennen, was dahinter liegt, was gemeint ist. Und wenn wir uns verfangen haben, bekommen wir mitunter einen heftigen Wake-up-Call. Das heißt, es geht darum, zurückzutreten, das Eigentliche wieder wahrzunehmen und nicht in der Vordergründigkeit verhaftet zu bleiben. Wenn wir das Eigentliche wahrnehmen, durchdringen wir den Raum der Dualität und damit auch den Raum, der diese Verwirrung gestiftet hat. Wir sind wieder Substanz. Wir sind wieder die Substanz, die Essenz, die wir sind, das Göttliche, die Liebe, die Ewigkeit, die Wahrhaftigkeit. Und dadurch kann dieser Moment uns ganz und gar in die Erleuchtung führen, weil es uns in diese Wahrhaftigkeit hineinpresst. Wir können das beschleunigen, indem wir es als bewussten Wegweiser wählen. Wahrhaftigkeit, offenbare dich in dieser Situation. Zeig mir das, was ich bin und was es bedeutet. Zeig mir die Essenz in allem. Und dann kann diese Offenbarung viel schneller stattfinden. Wenn wir immer in diesem essentiellen Raum der Wahrhaftigkeit leben, brauchen wir diese Verwirrung oftmals gar nicht. Denn es gibt keinen Grund, dass wir sie kreieren. Es gibt keinen Grund, sie erscheinen zu lassen.
Findest du, dass sich Frauen meistens in einer Partnerschaft glücklicher fühlen, wenn sie mit dem Mann so was wie ein gemeinsames Projekt haben? Das heißt, wenn es kein gemeinsames Kind ist, dann ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame Aufgabe?
Ich denke, es ist immer sehr schön zu teilen, ob es in einer Partnerschaft der romantischen Liebe um das Teilen geht oder generell mit unseren Freunden oder geliebten Menschen um uns herum oder auch mit Bekannten. Je mehr wir teilen, umso mehr göttliche Offenbarung erschaffen wir. Denn dieses ist göttlicher Raum, sich mitzuteilen, sich auszutauschen, empfangen zu geben. Es geschieht in einem Flow, in einem Fluss, und es wird etwas erschaffen, geschaffen, eine Vision kreiert, die dann in diese Ebene, in das, was wir materiellen Raum nennen, hineingeht. Das kann ein sehr befriedigender Moment sein. Wir können aber auch mit unseren geliebten Menschen einfach nur Bewusstseinsebenen teilen. Auch das ist pure Glückseligkeit. Oder die Einheit empfinden, wenn wir zusammen meditieren oder in der Natur sind oder einfach still sind. Selbst wenn wir nicht in der Nähe unserer Geliebten sind und diesen ewigen Raum über telepathische Momente teilen, kann das sehr wundervoll sein. Die Ebene, in der wir teilen, liegt bei uns selbst. Wir können das wählen. Nur ist es schön, weil es immer eine größere Offenbarung ist. Wenn wir gemeinsam etwas tun, wird der Raum größer. Und unsere Energie richtet sich in ein gemeinsames Feld. Es wird kraftvoller. Und das Teilen ist immer eine zutiefst befriedende Erfahrung für alle Wesen. Im Satsang teilen wir ein Bewusstseinsfeld, was ein wunderschöner Moment ist, weil wir uns als Einheit empfinden können. Wir sprechen die gleiche Sprache, die gleichen Begriffe eröffnen uns Felder von Bewusstsein, die uns zuvor vielleicht verborgen waren. Ich halte Teilen für immer ein großartiges Erfahrungsmoment, sei es in einer romantischen Liebe, in unserem Freundeskreis oder in unserer Sangha mit unseren gemeinsamen Reisenden auf dem spirituellen Weg.
Ja. Du nimmst an den Friedensgesprächen diesen Sommer in Berlin teil. Wie siehst du den Zusammenhang zwischen innerem und äußerem Frieden in der Welt?
Ich denke, dass das Außen nur eine Widerspiegelung unseres inneren Raums ist. Eine Fortsetzung von unserem Inneren. Wenn wir bewusst als Menschheit damit beginnen, in uns rein Tisch zu machen, Frieden zu kreieren, geschieht das auch im Außen. Je mehr und mehr Menschen wir erreichen können, in sich Frieden zu kreieren, umso mehr äußeren Frieden können wir schaffen. Aus diesem Grunde empfinde ich es sehr wichtig, spirituelle Arbeit zu teilen und sich darüber zu verständigen, was es bedeutet, innerlich erfüllt, friedvoll, durchleuchtet oder erleuchtet sein zu dürfen. Ich denke, dass alle Menschen Erleuchtung in sich tragen und sie manchmal einfach nur verborgen halten, bevor sie sich offenbart und der vordergründige Unfrieden, der erscheint, ist ein Moment, der sich genauso gut in Frieden verwandeln kann, wenn dieser Mensch bereit ist, in sich Frieden zu empfinden. Ist die Sehnsucht nicht mehr da nach Auseinandersetzung oder nach einem Gefühl von Streit oder Angst, von Macht oder Ohnmacht, von Aggression oder Gewalt. Es beginnt also alles mit diesem inneren Frieden. Aus diesem Grund ist die spirituelle Arbeit, die Mitteilung dieses Raums von enormer Bedeutung. Ich werde an diesen Friedensgesprächen in Berlin teilnehmen, um diese Arbeit zu unterstützen.
Gut. Macht es Sinn, bei Krankheiten nach Ursachen zu forschen? Oder birgt das nur die Gefahr, dass der Erkrankte noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen bekommt, weil er oder sie scheinbar etwas falsch gemacht hat?
Ich glaube nicht an Probleme, ich glaube an Lösungen. Und wenn wir Krankheiten zu sehr untersuchen, geben wir problematischen Momenten vielleicht zu viel Kraft. Sicherlich kann es interessant sein, warum etwas erscheint, warum haben wir etwas erscheinen lassen in unserem Körper. Aber es geht darum, Heilung zu erfahren. Und wenn eine Heilung vollzogen ist, müssen wir nicht untersuchen, warum sie nicht da war. Sie ist einfach da. Sie ist einfach vollkommen. Wirkliche Heilung braucht keine Erklärung. Sie braucht keine Begründung, warum sie jetzt da ist und vorher nicht da war. Sie ist einfach ein unvorstellbar kraftvolles, machtvolles Feld, das sich offenbart. Wenn wir in diese Heilung eintauchen, brauchen wir keine Ursachenforschung betreiben. Wir können uns sogar verwirren mit dieser Ursachenerforschung, denn sie beschäftigt unseren Verstand immer weiter und immer weiter und wir gehen in ein Labyrinth hinein von tiefer Untersuchung nur auf der Verstandesebene. Aber hier geht es um einen Ausdruck im Körper. Oft um einen Ausdruck unserer Gefühle oder um einen Ausdruck unserer Seele. Unser Verstand ist ein Vehikel, der diese Bereiche oft gar nicht erreichen kann. Und so ist Ursachenforschung im allgemeinen Sinn ein sehr begrenztes Feld, um eine Krankheit wirklich zu verstehen. Und oft ein überflüssiges Feld. Gut, wir können das Gefühl haben, aha, ich komme mir näher, ich verstehe mich. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Krankheit damit verschwindet. Nein. Denn sie liegt auf einer anderen Ebene. Wirkliche Heilung durchdringt alle Ebenen. Und ist der Verstand befriedet und auch in Heilung, bedarf es keiner Forschung mehr.
Gut. Was hältst du denn von Glauben und Religion? Was sind deine Gedanken dazu? Was kommt dir da hoch, wenn du das hörst? Das ist ja für viele Menschen offenbar die Flucht zu einem Gott zu beten, der von ihnen getrennt ist, und in die Kirche zu gehen oder in irgendeine Art von Kirche zu gehen.
Ich denke, dass wir Menschen diese Wahrhaftigkeit in allen Religionsformen limitiert haben. Und dass wir Hierarchien erschaffen haben, Hürden der inneren Begegnung mit Gott oder mit dem Wahren oder mit der Stille oder mit der Ewigkeit zu kommen. Wir haben es uns schwer gemacht, Religionen sind oft ein verkrustetes System, was die menschlichen Bedürfnisse widerspiegelt, aber oft nicht den Weg der Gotteserfahrung. Den sehe ich innerhalb wie außerhalb von Religionen gleichermaßen. Es bedarf keiner Religion, um Gott zu erfahren, um Gott verwirklicht zu leben oder erleuchtet zu leben.
Ja, das ist ja generell der Fall, dass das Göttliche oder Gott, das als fast wie ein Ding, was von mir getrennt ist, erklärt wird, zu dem ich dann als getrenntes Ding eine Beziehung habe und mich dem unterwerfen muss oder so, und nicht, da wird diese Einheit dessen irgendwie wieder in zwei Teile geteilt. Deswegen heißt es, vielleicht kommt daher auch der Spruch, du sollst dir kein Bild von mir machen. Das wurde aber wahrscheinlich etwas missverstanden.
Ich denke, wir haben die großen Weisheitslehrer oft sehr missverstanden, wenn wir sie in dieses Gefüge von Religion hineingepresst haben.
Ja.
Und sicherlich finden wir in all diesen Tempeln und Kirchen eine Wahrhaftigkeit, eine Hingabe, eine Devotion an diese Wahrhaftigkeit. Und das ist schön. Etliche und etliche aufrichtige Hingabe fanden in diesen Räumen statt. Und wenn wir in diese Tempel oder Kirchen, Moscheen hineingehen, können wir das erfahren als Moment, als Energie. Aber das ist diese Hingabe, die dort stattfindet oder stattgefunden hat, als gespeicherter Raum. Und ich glaube, dass wir alles in uns tragen. Wir selbst sind ein Tempel, wir selbst können diese Offenbarung in uns erschaffen. Wir brauchen nicht einmal Hilfsmittel. Es kommt auf diese innere Hingabe an. Und Glauben als solchen. Glauben heißt einfach nur Vertrauen. In mir ist Gott und göttliche Kraft, wie in jedem Menschen auch. Und wenn verwirklichte Menschen sich begegnen, erschaffen sie ein unglaublich kraftvolles Feld aus dieser Offenbarung.
Was ist denn für dich Hingabe?
Jenseits vom Verstand zu sein.
Also das also sozusagen die Aufgabe des dualen Denkens und die Hingabe zu dem vereinheitlichten Bewusstsein sozusagen. Ist das so richtig? Das sich hineinfallen lassen in das Ewige?
Ja.
Es sind natürlich nur Worte und Bilder. Das sind Worte sehr schwer auszudrücken. Worte begrenzen auch wieder und erzählen Geschichten.
Hingabe ist ein überfließendes Herz voller Liebe. Ohne Bewertung, ohne Bedingung, ohne Kompromisse. Einfach nur Liebe fühlen. Wahrheit fühlen. Das verstehe ich darunter.
Ich habe gelesen, dass karmische Muster für dich als abgebildetes Feld in der Aura zu sehen sind. Nutzt du dafür bestimmte Hilfsmittel oder kannst du das einfach so sehen? Ohne irgendwelche Mittel.
In gewisser Weise Es ist in dieser Möglichkeit für mich des Sehens angelegt, indem ich es einfach aufrufe. Und es ist so, wenn ich das beschreiben möchte, als würde ich eine bestimmte Brille oder einen bestimmten Blickwinkel einnehmen, in der dann karmische Muster erscheinen. Ich könnte genauso gut eine Brille oder einen Blickwinkel einnehmen, in der für mich alle Organe sichtbar sind. Oder unser Lymphsystem oder unsere Blutbeschaffenheit oder unser aurisches Feld. Dadurch, dass für mich all diese Dinge möglich sind zu sehen, kann ich sie selektiv anwenden. Sonst wäre das Informationsfeld so enorm groß, dass mein Verstand es nicht bewältigen könnte. Ich kann somit also auswählen, wie möchte ich den Raum gerade betrachten. Als Verabredung, in der wir uns hier auf der Erde befinden, als möglichst normalen Raum oder als karmischen Raum oder als ewigen Raum oder als gottverwirklichten Raum, als organischen Raum, das sind alles einfach Perspektiven. Und wenn ich durch die Welt gehe, drängen sich manchmal diese Perspektiven auf, aber ich muss sie nicht beantworten. Ich kann sie eher ein- und ausschalten.
Wie hast du denn diese Gabe, dass die Aura zu sehen, denn entdeckt und entwickelt? Weil ich habe gelesen, du zeichnest sie mittlerweile auf, was du siehst, und machst Karma-Bilder daraus.
Das kam einfach in dieser Nacht des Erwachens, in diesem spezifischen Moment, fielen die Schleier, und damit waren auch bestimmte neue Abilities, neue Fähigkeiten für mich da. Das heißt, dieses Sehen oder auch die Möglichkeit zu hören, zuzuhören, jede Ebene von Informationen zu empfangen, waren als Möglichkeit in meinem Feld oder in meinem Bewusstsein vorhanden. Und es war eher etwas, was sich mir zeigte, als dass ich es suchte. Ich hatte überhaupt keine Idee oder keine Ahnung davon, was das ist oder wie das möglich ist oder dass wir das erreichen sollten oder können. Es hat sich mir einfach gezeigt. Und dann erst im Nachhinein habe ich versucht, das zu verstehen oder zu untersuchen. Was können andere damit oder was bedeutet das? Wie könnte man das in Begriffe geben? Was kann das sein? Das war dann ein Nacharbeiten auf diese Ebene unseres menschlichen Bewusstseins hinein. Aber dieses Empfangen der Möglichkeiten geschah einfach.
Was hältst du von Meditation? Kann sie hilfreich sein für die Erleuchtung? Oder also was hältst du generell davon?
Meditation ist ein großer Schlüssel, weil wir still werden. Weil wir nicht mehr den Abläufen unseres normalen Denkens folgen, sondern einen Raum aufsuchen, der jenseits davon liegt. Und wie ich Meditation mittlerweile verstehe oder praktiziere, ist alles in Meditation. Es gibt keinen Bereich, der außerhalb davon liegt. Das heißt, wenn wir beginnen mit der Praxis, setzen wir uns vielleicht am Anfang 10 Minuten, dann eine halbe Stunde oder eine Stunde hin oder wir legen uns hin, um Ruhe und Stille zu erfahren, unseren Körper mit dieser Stille zu durchfluten. Wenn wir weitergehen in der Praxis, bedeutet das, es ist alles Meditation. Wir sind immer in dieser Stille angesiedelt. Nichts findet außerhalb davon statt. Das heißt, irgendwann ist alles Meditation. Und das sehe ich als das Letztendliche in dieser Praxis. Natürlich gibt es sehr viele, viele Formen der Meditationspraxen und der Mantra-Meditation, der aktiven Meditation, der einfach nur den Zwischenräumen zwischen den Gedanken betrachtenden Meditation. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze. Was allen Ansätzen gleich ist, ist die innere Stille und die Göttlichkeit zu erfahren.
Was kannst du denn so über die besondere Situation junger Menschen in der heutigen Welt sagen, also so wie du sie jetzt hier im Westen siehst, wenn du dich umschaust?
Das, was sehr besonders ist, ist, dass die Technik, die Fähigkeiten unserer Telepathie oder unserer spirituellen Fähigkeiten abbildet. Das heißt, mit den Telefonen und den Möglichkeiten des Internets erschaffen wir ein Einheitsfeld von Informationsfluss. Wir sind alle miteinander verbunden, weltweit. Uns fließen Dinge zu, die unseren Eltern noch verborgen waren, die nur in Büchern und nur selektiv möglichen Zugang gefunden haben. In den vergangenen Zeiten stehen uns alle zur Verfügung. Genauso können wir permanent Informationen austauschen mit unseren geliebten Menschen, auch wenn sie auf unterschiedlichen Kontinenten sind. Und das ist für mich eine Abbildung unserer spirituellen Ebene, unseres Bewusstseins. Und die Technik gibt uns ein Hilfsmittel dafür. Die Aborigines lachen über uns, dass wir diese technischen Hilfsmittel brauchen, um miteinander zu reden oder um Informationen aufzunehmen. Es sind nur Hilfsmittel. Wir entdecken eigentlich die Weisheit darin, das, was wir ohnehin können. Und die Technik hilft uns dabei, indem sie es abbildet. Es ist besonders für die jungen Menschen, dass sie so aufwachsen, dass das für sie natürlich ist. Multidimensionalität, verschiedene Ebenen von Informationen. Ja. Wir können Seiten über Seiten im Internet geöffnet haben und wenden unsere Aufmerksamkeit einem bestimmten Feld zu und dann wieder einem anderen Feld. Das bildet unser Bewusstsein ab. Ich sehe das als transzendenten Zustand unserer Fähigkeiten. Ja. Und aus diesem Grund, finde ich, sind die jungen Menschen sehr gesegnet. Ich wünschte, ich wäre mit dieser Größe und dieser spielerischen Hingabe an diese Möglichkeiten aufgewachsen. Und in gewisser Weise birgt das natürlich auch Gefahren, sich zu verlieren oder sich in den Informationen nicht mehr zu finden. Aber ich glaube, dass die Schönheit dieser Möglichkeiten größer sind als die Gefahren. Ich glaube daran, dass wir uns immer mehr in eine Einheit hineinbewegen, dass wir es schaffen, das zu durchdringen und die Kostbarkeit daraus zu filtern. Ich sehe sehr viele, besonders in Berlin, enorm moderne Eltern, die ihren Kindern so viel mitgeben wie nie zuvor. An Offenheit, an Möglichkeiten, an Spiritualität, an Bedingungslosigkeit. Das ist ein großer Segen. Es ist sehr besonders für die jungen Menschen, für die Kinder, die gerade heranwachsen, das zu erfahren. Und es bekommen ganz besondere Seelen, diese Möglichkeit, hier aufzuwachsen.
Und was sagst du zu der sehr ungleichen Verteilung von materiellen Dingen in der Welt?
Ich denke, auf der einen Betrachtungsebene möchten Seelen unterschiedliche Erfahrungen machen, von Überfluss oder Mangel, aus ihren jeweiligen Hintergründen heraus. Und auf der anderen Betrachtungsebene empfinde ich, dass wir alle aufgerufen sind, zu teilen, den Ländern zu helfen, die weniger haben, die ganze Ebene von bevorteilten Ländern und Benachteiligten in dieser Zeit immer mehr aufzuheben und anzugleichen. Wir sind aufgerufen, das zu tun. Wir sagen, wir sind eine Welt und wir sollten auch aktiv damit werden. Ich glaube an Charity und Unterstützung von guten Projekten. Gute Projekte sind für mich Projekte, die Menschen helfen, in ihre Selbstständigkeit zu kommen, in ihre Unabhängigkeit. Die Menschen helfen, selbst produktiv zu werden und sich selbst und andere zu versorgen. Wir sollten solche Projekte bewusst unterstützen und damit das sehen, was wir ganz selbstverständlich hier ernten. Wir haben linear betrachtet in den letzten Jahrhunderten diese Länder ausgebeutet. Wir sind aufgerufen, zurückzugeben. Und wir sollten aktiv damit werden. Uns nicht ausruhen oder unbewusst werden mit dem, was uns zufließt, sondern es weitergeben, aktiv sein, teilen.
Gut, dann die letzte Frage, die ich noch habe an dich. Wenn jetzt ein unglücklicher Mensch, der offen ist für das, was du sagst, zu dir kommt und dich bittet, ihm zu helfen, weil er mit seinem Leben sehr unglücklich ist, jetzt nicht so, dass er sich gleich aus dem Fenster stürzen will, aber doch sehr unglücklich ist, welchen Rat kannst du einem unglücklichen Menschen geben, damit sein Leben glücklicher und erfüllter wird? Was würdest du da sagen? Niemand sagt, bitte, Marin, ich. Es ist einfach alles so schrecklich. Was kannst du mir raten, wenn du merkst, er ist offen für das, was du mitzuteilen hast?
Mein ganz allgemeiner Rat ist an alle Menschen: verwirkliche das Göttliche in dir. Finde die Stille, finde den Raum, der unberührt ist, der ewig ist. Und lebe diesen, verwirkliche diesen mit deiner vollkommenen Natur. Lass nicht zu, dass etwas davor liegt oder dich scheinbar irritiert, sondern tritt ein in deine vollkommene Bewusstsein-Ebene dieser Einheit, dieses Allesseins, dieses Nichtseins. Und lebe das. Teile diesen Raum mit anderen vollkommen Verwirklichten, damit es für dich eine Selbstverständlichkeit bekommt. Mit Verwirklichten, mit ohne Körper, das spielt keine Rolle. Alles ist Information, alles sind Bewusstseinsebenen. Die Welt hier ist voller Wesen, auch wenn wir sie mit unserem Realitätsempfinden nicht wirklich zu sehen scheinen. Sie sind da. Und wenn wir unser Blickfeld erweitern, werden wir sie auch erkennen. Spätestens, wenn wir diesen Körper verlassen, sehen wir, wie belebt diese Ebene sind. Wir hören das von etlichen von Nahtoderfahrungen, wie sie ihre Perspektive verändern und plötzlich erkennen, wie belebt alles ist, wie weise, wie klar, wie gottdurchdrungen, wie liebevoll alles immerfort stattfindet. Wir können das immer leben und erreichen und erfahren. Wir müssen deshalb nicht unseren Körper verlassen. Wir können das jetzt und hier tun. es verlangt dieses innere Stillwerden, dieses Bewusstwerden, dass alles in uns ist und alles nur eine Widerspiegelung unseres Selbst ist. Wenn wir diesen gottverwirklichten Raum in uns erfahren, erscheint auch alles im Außen gottverwirklicht und vollkommen. Das ist mein ganz allgemeiner Rat.
Ja, dann vielen Dank, Marin, dass du dich den Fragen gestellt hast.
Vielen Dank, Andi, für das Interview. Vielen Dank an die Menschen, die uns zuhören und uns sehen. Ich wünsche, dass wir diese Erfahrung machen können, teilen können, in ein wirkliches Feld der Liebe einzutauchen.